Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute habe ich eine ganz, ganz interessante Gästin, die sich bereit erklärt hat, mit uns über das Thema weiblichen Zyklus und Schwangerwerden zu sprechen. Und das ist die liebe Anne. Hallo Anne.
Hallo.
Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass ganz viele Frauen wirklich mich jeden Tag fragen, kannst du was dazu sagen oder wie kann ich wieder schwanger werden? Ich stille noch. Und auch generell, warum ist der Zyklus durcheinander? Ich glaube, da bist du eine super gute Expertin, aber ich würde sagen, stell dich doch mal vor, erzähl mal was von dir und ja, wie bist du zu dem ganzen Bereich gekommen, den du bedienst?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Beraterin für NFP mit Sensiplan. Das ist eine natürliche Methode zur Zyklusbeobachtung, mit der Frauen im Prinzip einfach lernen können, selbst an ihrem Körper zu erkennen, ob sie gerade fruchtbar sind oder eben nicht. Und bin Zyklusexpertin und Beraterin für ganzheitliche Frauengesundheit und Autorin und arbeite also mit Frauen und Mädchen auch teilweise, die eben ihren Körper kennenlernen wollen, ihren Zyklus kennenlernen wollen, die die NFP-Methode zur Verhütung lernen möchten, aber auch zum Schwangerwerden nutzen möchten. Oder die mit Themen kommen rund um ihren Zyklus, also zum Beispiel Zyklusbeschwerden wie PMS, Menstruationsschmerzen, lange Zyklen, unregelmäßige Zyklen, in besonderen Lebensphasen wie Pubertät, Wechseljahre oder eben auch Stillzeit. Und ja, unterstütze einfach darin, ganzheitlich sozusagen zu schauen, was der Körper eigentlich tut, wie ich selber erkennen kann, was da in meinem Körper eigentlich passiert und so ein Stück weit wieder näher zum eigenen Körper zu finden und so einen Bezug zu kriegen, Vertrauen zu finden in den eigenen Körper. Und es sind alles Themen, die auch gerade im Kinderwunsch, auch in der Stillzeit, auch wenn Kinder da sind, irgendwie auch größer und wichtiger werden. Und genau, bin selbst jetzt seit inzwischen fast 20 Jahren schon Anwenderin der Methode. Habe ursprünglich quasi eine natürliche, hormonfreie Methode gesucht zur Verhütung, weil ich mit der Pille nicht so richtig fein war und auch Nebenwirkungen hatte unter der Pille. Und habe dann aber später auch meine beiden Kinder mit NFP geplant, also zweimal die Methode zum Schwangerwerden genutzt, habe 2 Stillzeiten erlebt mit der Methode und ja, bin in dieser ganzen Zeit für mich persönlich auch einfach viel näher zu meinem Körper gekommen und habe einfach ein sehr, sehr gutes Körpergefühl gewonnen. Und das ist heute eigentlich auch das, was ich am meisten liebe an diesem Job, nämlich Frauen darin zu stärken, wirklich bei sich zu sein, auf ihren Körper zu hören und so in Einklang, in Verbindung mit ihrem Körper zu sein. Und ich glaube, das hilft immer im Leben und
ja,
gerade in diesen besonderen Lebensphasen, wo auch so viel Verunsicherung ja auch von außen kommt. Das kennst du sicher auch gerade, ne, wenn es so Frauen im Kinderwunsch, Frauen in der Stillzeit, Frauen mit kleinen Kindern, Frauen
ja.
in der Kleinkindzeit, da ist so viel Unsicherheit, die von außen kommt, die wir in uns haben, so viel Bedürfnis nach Orientierung, so viel Wunsch nach Vertrauen in irgendeine Sicherheit, die wir irgendwie uns wünschen. Ne? Und ich glaube, da so bei sich sein zu können und zu spüren, so ich kann mich auf meinen Körper verlassen, auch auf das, was ich entscheide, auch in Bezug auf mein Kind entscheide, so, ne, das, so, ich glaube, das ist einfach was, ja, ein großer Gewinn, so fürs ganze Leben, wenn man da ein gutes Gefühl für sich hat.
Da hast du recht. Das heißt, du bist zu dem Thema gekommen, weil du persönlich selber auch gesagt hast, hey, ich will meinen Körper besser verstehen. Und das hat
Ja.
dich inspiriert, das Wissen rauszugeben, oder gibt es da noch einen anderen Grund?
Ja, wobei ich sagen würde, ich habe eigentlich erst im Laufe der Zeit die Vorteile entdeckt. Ich hatte tatsächlich eigentlich wirklich den Impuls, ich wollte gerne die Pille absetzen und ich wollte hormonfrei verhüten. Und habe dadurch dann NFP entdeckt als Methode, mit der ich verhüten kann. Und darüber dann gemerkt, so hey, das bringt noch viel mehr mit sich. Das bringt total viel Vertrauen in meinen Körper, Körperkompetenz, also Wissen über meinen eigenen Körper mit sich. Und das, genau, kam also eigentlich im zweiten Schritt erst, dass ich so entdeckt habe, das ist voll die Welt, die da aufgeht für mich. Ich habe irgendwie, ich merke, wenn ich meinen Zyklus kenne und wenn ich verstehe, wie es mir in welcher Zyklusphase geht, zum Beispiel auch, dann kann ich viel selbstfürsorglicher mit mir umgehen, weil ich einfach zum Beispiel Phasen mit weniger Energie besser annehmen kann, weil ich auch als Mama in meinem Alltag viel besser kommunizieren kann, was ich wann brauche. Und sowohl sozusagen für mich selbst, also mir selbst besser eingestehen kann, dass ich jetzt einfach gerade in dieser Zyklusphase mehr Ruhe und mehr Rückzug bin und es ist mir eigentlich einfach zu vieles auf dem Spielplatz rumzustehen. Und ich kann besser kommunizieren an mein Umfeld. Das heißt, als die Kinder noch sehr klein waren, an meinen Mann, an Omas, ne, an wen auch immer, so ich brauche Hilfe. Und heute aber auch an die Kinder. Also meine Kinder sind beide sehr nah eigentlich mit dem Thema Zyklus und verstehen da schon sehr gut so. Und das finde ich eigentlich was ganz Schönes, so zu sehen, okay, ne, auch Mama hat ihre Bedürfnisse und ich kommuniziere die und es ist auch fein, die zu kommunizieren. Es ist total okay zu sagen, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche jetzt Rückzug. Und das finde ich eigentlich was, was auch Kinder ja lernen dürfen.
Ja, total. Also das heißt, deine Kinder haben ein ganz anderes Bewusstsein. Das ist spannend. Und du gleichzeitig ja auch, weil du dadurch, dass du deinen Zyklus kennst, weißt, ich bin jetzt gerade in einer Phase, da will ich meine Ruhe haben. Und wie du gerade gesagt hast, du gehst nicht auf den Spielplatz. So habe ich noch nie über mein Leben gedacht. Also weißt du, bei mir läuft es eher so, oh, ich muss halt auf den Spielplatz. Sie wünschen sich das halt, also mache ich das. Und
Voll.
ich glaube, ich bin eine von den Personen, ich kenne meinen Zyklus auch, meine ich, ganz gut. Nicht so gut wie du wahrscheinlich. Aber es gibt immer nur so rund um kurz vor der Periode diese Phase, wo ich selber merke, ich bin nörgeliger oder anstrengender. Dann frage ich meinen Mann, bin ich gerade irgendwie anstrengender? Und dann pustet er so aus und sagt, ja, also jetzt, wo du so fragst. Und dann sage ich, ja, nimm es mir nicht übel, es liegt wahrscheinlich am PMS oder so. Aber ja, also wir können ja da gleich nochmal drin eintauchen. Also ich finde das total spannend. Ich wollte dich fragen, und zwar zum Zykluswissen allgemein. Also angenommen, man bekommt jetzt ein Kind. Und die Geburt, also nach der Geburt, und man hat ja erstmal Wochenbett und so weiter, aber die Periode kommt irgendwie nicht. Also ich war zum Beispiel so der Typ, ich habe gestillt, nach der Geburt bestimmt mindestens 20 Monate keine Periode, und dann kam sie irgendwann wieder so kleckerweise. Warum bleibt die so lange aus bei Frauen?
Also zunächst mal ist es so, dass nach der Geburt im Prinzip die Fruchtbarkeit abhängig ist von hormonellen Regelprozessen, also so Regelkreisen zwischen unserem zentralen Nervensystem, dann Bereichen im Gehirn, Hypophyse, Hypothalamus und den Eierstöcken. Und was nach der Geburt passiert, ist, dass wenn wir stillen, dass dann das Prolaktin sehr hoch ansteigt und diese hohe Prolaktinkonzentration, die hemmt im Gehirn den Bereich, der für die Aussendung der Steuerhormone verantwortlich ist, die den Zyklus auslösen. Das
Okay.
heißt, wenn das Prolaktin sehr hoch ist, dann wird die Ausschüttung von diesen Steuerhormonen FSH und LH unterdrückt. Und der Eierstock wird nicht angeregt und fängt deswegen auch nicht an, Eizellen reifen zu lassen. Das heißt, wir haben eben erstmal keinen Eisprung. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz logischer und auch ein ganz sinnvoller Prozess, weil der Körper im Prinzip sagt, naja, jetzt habe ich dieses eine Baby und muss ja erstmal dieses eine Baby versorgen und brauche meine Ressourcen für das Kind, aber auch für mich, ne? Weil
Ja,
auch für mich ist
total.
ja diese, ne, wir wissen wir, diese Zeit nach der Geburt ist einfach auch extrem anstrengend. Und dass da quasi erstmal die Fruchtbarkeit eingeschränkt wird, das ist ja wirklich ein ganz gesunder und guter und sinnvoller Prozess. Und das Prolaktin, das bleibt jetzt so hoch, wenn wir lange und wenn wir vor allem oft genug stillen. Das heißt, der Schlüssel ist im Prinzip diese Unterdrückung der Ausschüttung der Steuerhormone und die ist dann gegeben, wenn wir oft genug stillen. Das heißt, so mindestens 6 bis 7 Mal innerhalb von 24 Stunden. Und einer Gesamtdauer von mindestens 120 Minuten, also für diese gesamten Stillmahlzeiten, nicht pro Stillmahlzeit.
Okay.
Weil dann durch die Saugbewegung des Kindes quasi das Prolaktin ständig stimuliert wird und der Spiegel hoch genug bleibt, um diese Unterdrückung sicherzustellen.
Ja.
Genau. So.
Gäbe es da so ein Zeitfenster, also so eine Pause, von der du sagst, wenn man jetzt mindestens 6 Stunden Pause hat?
Ja.
Oder geht das dann auch nicht, weil nach den 6 Stunden Pause, wenn man dann wieder 7 Mal stillt in den 24 Stunden, geht das nicht? Oder weißt du, kann man da
Nee,
eine
genau.
Regel
Ja,
ableiten?
genau. Das kann man sagen. Genau. Das ist im Prinzip spannend. Es ist super spannend, weil das, was das Prolaktin so hoch aus, also so triggert und so explosionsartig quasi ansteigen lässt, ist wirklich das Saugen des Kindes. Das heißt, es wird während des Stillens wird das Prolaktin stimuliert. Na, also die Saug- und es ist ja so eine Saug-Kau-Bewegung beim Stillen, die wir haben. Deswegen geht auch die Flasche nicht, weil die Flasche quasi eine andere Bewegung ja macht und deswegen das genau. Also ist für das Kind nicht das Gleiche. Diese Saug-Kau-Bewegung, die stimuliert das Prolaktin. Und wenn ich jetzt quasi danach 6 Stunden Pause mache, dann sinkt der Spiegel und wird ja nicht wieder neu stimuliert, also erst nach 6 Stunden wieder. Und das kann schon reichen, dass der Spiegel quasi zu niedrig absinkt, Und die Hypophyse ihre Chance wittert und Steuerhormone raushaut. Das heißt also, die Stillhäufigkeit ist genauso entscheidend. Wir sagen so tagsüber so maximal 4 Stunden, nachts maximal 6 Stunden Abstand, weil nachts die Prolaktin-Werte sowieso höher sind. Das heißt, wir haben quasi in den frühen Morgenstunden, so zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh, haben wir eine höhere Prolaktinproduktion als tagsüber.
Naturgegeben, automatisch.
Naturgegeben. Genau,
Okay, ja.
so ein zirkadianer Rhythmus, der da drin steckt.
Ja.
Das heißt, nachts haben wir ein bisschen mehr Puffer, ne, aber tagsüber so maximal alle 4 Stunden, damit das
Okay.
Prolaktin hoch genug bleibt. Ne? Sonst quasi andernfalls sinkt es eben nicht so, kann es absinken, muss ja nicht, aber kann. Und das würde sozusagen auch eine höhere Chance machen, dass der Zyklus zurückkommt.
Das ist
Genau.
super interessant, weil ich bin auch stillend schwanger geworden, also zweimal nach meinem ersten Kind. Und damals habe ich Expertinnen wie dich noch gar nicht gefunden und habe es mir dann selber irgendwie so durch Dr. Busse, diese ganzen Foren und so, mir irgendwie abgeleitet. Ich habe es dann auch irgendwann versucht, dass wir vielleicht diese 6 Stunden Pause mal haben mit dem Stillen. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nur anekdotisch, was ich sage, aber bei mir hat es dann geklappt, dass dann langsam
Ja.
der Zyklus wieder in Gang kam. Ich würde aber noch nicht sagen, er war wieder regelmäßig oder so.
Genau, das ist tatsächlich normal, ja,
Aber
genau.
das könnte quasi der Anfang sein, dass das heißt, jetzt mal im Umkehrschluss, und vielleicht kann ich dich dann mal fragen, ob die These falsch ist, wenn eine Frau jetzt ein 9 Monate altes Baby hat und die haben wieder einen Kinderwunsch, aber sie stillt halt noch super häufig, weil das Kind braucht das noch, könnte man dann im Umkehrschluss sagen, ja, wenn du halt deinen Zyklus noch nicht hast und wenn dein eines Kind dich noch braucht, ist dann vielleicht von der Natur her schon alles so, dass es noch nicht sein soll. Also muss man sich dann damit arrangieren oder kann man das so jemandem nicht sagen, weil der Wunsch ist halt da? Also wie würdest du das?
Ja, das ist ganz spannend. Da sind wir ja eigentlich auch im Bereich, ne, Beratung und wie gehe ich mit diesen ganz individuellen Bedürfnissen auch um, die da einfach die Frauen mitbringen. Ich bin sehr vorsichtig damit zu sagen, na ja, das soll ja nicht sein. Ne? Das ist einfach was, was
Ja.
auch Frauen ja oft auch sehr verletzt oder einfach auch, ja, nicht jede, das einfach nicht für jede
Es
stimmig
ist eine
ist, so zu
Wertung.
hören. Es ist eine
Ja,
Wertung auf jeden
ja.
Fall, genau sich auch so. Aber dennoch ist natürlich, also ist es ja trotzdem, finde ich, auch gleichzeitig ist es wichtig, auch einfach zu sagen, was sind die Fakten, ne? Also so, das ist wie bei Frauen, die einen späten Kinderwunsch haben. Das finde ich auch super gemein zu sagen, ja, na ja, da bist du dann eh schon nicht mehr fruchtbar. Das soll halt, dann soll es halt nicht sein. Aber gleichzeitig müssen die Frauen natürlich schon noch wissen, wie sind einfach auch die Chancen ganz realistisch. Das heißt, was habe ich für Möglichkeiten jetzt innerhalb der Chancen, die ich habe, das Ganze zu unterstützen, so, ne? Und das ist, finde ich, ist da eigentlich ähnlich. Das heißt, wenn die Frau gerne weiterstillen möchte und trotzdem den Kinderwunsch hat, dass man zum Beispiel überlegt, na ja, wo kann man vielleicht gucken, dass die Stillhäufigkeit ein bisschen abnimmt, dass man halt, ne, trotzdem stillt, aber dann vielleicht zwischendurch auch mal eine Mahlzeit zum Beispiel auslässt, ne, oder die Abstände ein bisschen vergrößert oder so. Deswegen muss man ja nicht abstillen, aber dass man einfach guckt, dass so ein bisschen eine Reduzierung eintritt des Prolaktins, damit einfach der Zyklus eine Chance hat, wiederzukommen.
Genau, aber du würdest das jetzt einer Frau mit einem 3 Monate alten Baby nicht raten, oder? Also da ist es doch wirklich so, dass man sagt, dieses Kind ist so darauf angewiesen auf Nahrung nach Bedarf. Da kann, also weil ich
Auf
ja,
jeden Fall,
ich
ja.
habe meinen Schlafberatungen ja auch Eltern, die, ich sag jetzt mal, mit einem 7 Monate alten Baby kommen und sagen, es stillt nachts zu häufig, wo ich dann auch sage, na ja, aber das soll wohl noch so sein. Also,
Richtig, ja,
ne?
richtig. Ja, zumal auch bei einem 3 Monate alten Baby, finde ich, ist ja auch nicht nur also natürlich auch die Frage, das Kind braucht es noch, aber ich finde, es ist auch die Frage, was braucht die Mutter eigentlich, ne? Und
Ja.
ich glaube, dass so schnell wieder schwanger zu werden, auch wenn das sich manche Frauen wünschen, ich weiß, aber ich glaube, dass da auch ja einfach eine Rolle spielt, wie schnell kann die Mutter eigentlich verarbeiten, dass sie jetzt Mutter geworden ist, dass sie das Baby jetzt hat. Also auch da glaube ich, dass es auch gut tut, tatsächlich ein bisschen Zeit einfach auch zu lassen, um mental, ne, zu verarbeiten, die Geburt zu verarbeiten, die Zeit mit dem Kind zu verarbeiten und nicht direkt wieder die nächste Schwangerschaft zu beginnen. Also ich glaube,
Ja.
dass das aus verschiedenen Gründen dann auch erstmal sinnvoll ist zu sagen, die Natur macht es schon ganz gut so.
Das
Es
denke ich an
dauert
der einen Stelle
erstmal,
auch, ne, dass wir
ne?
nicht werten, aber dass wir trotzdem sagen, so ein bisschen bau doch die Bindung zu dem auf, was du schon hast.
Genau,
Und das ist ja
richtig.
eh schon ein Vollzeitjob. Also,
Genau.
ne?
Ja, und auch sich selbst da wiederzufinden, ne? Ich finde, also für mich war das tatsächlich nach beiden Geburten auch echt so ein Shift, nochmal zu sagen, so, ich bin Mama und ich bin das mit vollem Herzen und ich liebe das. Und trotzdem bin ich aber ja nicht nur Mama.
Ja.
Und trotzdem gibt es da ja auch andere Seiten in mir, die zwar natürlich nach der Geburt vorübergehend in den Hintergrund geraten, weil natürlich sich alles um dieses Kind dreht, aber irgendwann so zu sehen, okay, und jetzt darf auch einfach an Stellen, wo es geht, wieder so ein bisschen Anne zurückkommen. Also ich bin immer noch
Ja.
ja auch noch anderes als eben Mama. Und ich
Total.
glaube auch das, weißt du, also ich denke da. Das ist vielleicht einfach eher so ein liebevoller Impuls in dem Moment, zu sagen, schau doch erstmal, wie es dir geht in dieser Rolle, ne, so wo du dich da selber wiederfindest, wie die Bindung mit dem Kind, ne, wie eure Familienbindung, euer Familiensystem sich jetzt neu fügt und so,
Ja.
bevor du in die nächste Schwangerschaft gehst. Ja.
Ja. Ich habe eine Frage, und zwar würde ich, glaube ich, gerne so zwei Abzweigungen gehen. Wir haben jetzt eine Mama, die stillt. Die stillt sogar schon ein bisschen weniger. Also die hätte jetzt diese Tipps umgesetzt, aber der Zyklus ist immer noch nicht da. Und die andere Mama hat nie gestillt. Und die hat, kann ja auch sein, vielleicht ihre Periode, aber super unregelmäßig. Kannst du vielleicht für die zwei Abzweigungen mal so grob sagen, worauf man achten muss?
Ja,
Ja, das wäre
gerne.
toll.
Das ist auch gar nicht so weit weg voneinander eigentlich tatsächlich.
Echt? Ah ja,
Nee,
spannend.
weil genau, im Grunde ist das ja eben, also in der Stillzeit, wenn wir vollstellen, also jetzt quasi noch bevor wir den Abzweig nehmen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe vollgestillt, ne, so und so lange, dann haben wir eben dieses hohe Prolaktin und damit auch in der Regel keine Eireifung, kein Eisprung, keine Menstruation, kein Zyklus. So, jetzt sinkt das Prolaktin, sobald etwas seltener, etwas weniger gestillt wird, aber es sinkt auch von selbst quasi natürlich nach ungefähr 6 Monaten unabhängig vom Stillverhalten ab. Das heißt, bei einem Kind, was älter ist als 6 Monaten, habe ich sowieso nicht mehr einen ganz so hohen Prolaktinspiegel, weil der ganz von selbst schon ein bisschen absinkt, auch wenn ich voll weiter stille, auch wenn ich noch ganz viel stille, ne, unabhängig vom Stillverhalten. Insofern haben wir quasi sowieso nach etwa 6 Monaten nicht mehr einen ganz so hohen Prolaktinspiegel. Wenn ich gar nicht stille, ist der schon nach 3 Wochen wieder auf dem normalen Niveau. Das heißt, wenn ich überhaupt nicht, also Frauen, die gar nicht stillen wollen oder können, da sinkt das Prolaktin ganz schnell, sodass auch der Zyklus im Prinzip ganz schnell zurückkommen kann.
Das sind
So,
alle
jetzt.
meine Freundinnen, die schon mit 2 Monaten wieder gesagt haben: Oh Gott,
Genau.
ich hasse es, ich habe die
Genau.
Periode. Und ich so:
Richtig.
Oh, was ist gut?
Richtig, ne?
Ja.
Das geht halt in echt so richtig schnell. So, das heißt,
Wahnsinn.
wir haben eigentlich bei deinem Abzweig in beiden Situationen ja jetzt einen entweder gar nicht mehr oder nur noch etwas erhöhten Prolaktinspiegel, sodass das Prolaktin eigentlich in beiden Fällen nicht mehr die Ursache dafür ist, dass die Periode nicht zurückkommt.
Aha.
So, und das ist spannend, weil wir Menschen jetzt nämlich verschiedene Punkte, die auch außerhalb der Stillzeit eine große Rolle spielen. Es ist ja nicht die einzige Ursache dafür, dass der Zyklus ausbleibt, sondern wir haben ja ganz viele andere Faktoren, die auch auf den Zyklus einwirken können. Und wenn man das mal versucht, so mal, wir haben ja oft diese Haltung so, ah ja, Zyklus und es ist irgendwie nervig und ich habe meine Periode und wir haben viele Frauen, die das ablehnen, die auch aus Gründen, ne? Also aus legitimen Gründen sagen, oh, da habe ich überhaupt kein gutes Verhältnis zu. Und trotzdem ist es aber so, dass der Zyklus eigentlich ja was sehr Wertvolles ist, weil er unsere Lebenssituation spiegelt. Also unser Gehirn ist so super clever und entscheidet einfach immer ganz genau, so ist jetzt gerade Fruchtbarkeit für mich okay, also kann ich mir Fruchtbarkeit leisten, um es mal überspitzt zu sagen, oder eigentlich nicht, weil mir die Ressourcen fehlen, weil ich zum Beispiel in der Mangelernährung bin, weil ich zu wenig Kalorien zu mir nehme, weil ich zu wenig Nährstoff zu mir nehme, weil ich sehr viel Stress habe, weil ich Entzündungen im Körper habe vielleicht, die das Immunsystem triggern. Das heißt, unser Gehirn entscheidet ganz aktiv und ganz bewusst, ist Fruchtbarkeit möglich? Bin ich gesund genug? Habe ich genug Ressourcen, um fruchtbar zu sein? Weil dieses Risiko quasi, ne, dass ich, wenn ich fruchtbar bin, schwanger werde und dann eben auch noch ein Kind ernähren und austragen muss, das macht unser Körper nur, wenn wir selber das auch unbeschadet überstehen können.
Ach,
Das
Wahnsinn.
heißt, eigentlich ist immer die Frage, wie ist meine gesamte Lebenssituation? Also das heißt, ne, wie ist meine Ernährung, wie ist mein Schlaf? So, bin ich viel krank? Ist das Immunsystem okay oder eben nicht? Und das sind alles Ursachen dafür, dass der Zyklus auch außerhalb von Prolaktin und Stillzeit tatsächlich eben langsamer oder unregelmäßiger werden kann.
Okay, das heißt,
So.
jemand, der weniger stillt schon, aber super noch im Schlafmangel ist mit dem Kind, super
Ja.
gestresst,
Ja.
Ängste vielleicht hat, Jobängste,
Richtig.
Existenzängste, das kann halt einfach mit reinspielen, dass
Genau.
Gehirn oder Körper sagen, es passt gerade nicht.
Genau. Und das finde ich total
Okay.
cool, dass du jetzt gerade diese Ängste angesprochen hast, weil auch das ist natürlich so. Wir sehen ja bei Stress oft dieses Thema, ja, okay, ne, viele To-Dos, vielleicht auch stressiger Alltag mit dem Baby und so. Aber Ich habe in meiner Beratung in den letzten Jahren immer wieder oder merke immer mehr, wie groß eigentlich das Thema mentale Gesundheit ist, ne? Und dass das einfach was ist, was so sehr in diese Stressachse reinspielt, dass wenn da viele Ängste sind, viele Unsicherheiten, viele Sorgen, ne? Aber auch sowas wie vielleicht Traumata durch die Geburt, durch andere Themen, die da sind, ne? Also einfach Themen, die wir ja mit uns rumtragen, so in unserem Gepäck durchs Leben, ne? Dass die einfach häufig dazu führen, dass irgendwann das Gehirn sagt, wow, das ist einfach zu viel, ne? Ich kann das nicht alles tragen. Ich habe jetzt auch noch den Schlafmangel on top und das
Ja.
Baby und ne, so. Und ich glaube auch, dass die Zeit nach der Geburt einfach eine Zeit ist, in der wir ja sehr sensibel sind, häufig. Und auch viele Frauen einfach sehr damit strugglen, was so sonst im Leben vielleicht so ist und was man sonst auch eher vielleicht ein bisschen nach hinten schieben konnte. So Beziehungen in der Familie, die Beziehung zum Partner,
Ja.
vielleicht auch, ne, dieses all das, was bringe ich so mit? Habe ich vielleicht einen sehr hohen Perfektionismus? Habe ich einen super hohen Leistungsanspruch an mich? Habe ich das Gefühl, ich muss hier eigentlich nach 6 Wochen jetzt wieder aussehen wie vorher und die Supermom sein. Also das sind alles ja so Themen, die ja uns, unseren Körper, unsere Seele beschäftigen. Und das alles sind letztlich auch Themen, die darüber entscheiden, wie schnell mein Gehirn denkt, ja, ich kann jetzt auch noch mal fruchtbar sein oder wieder fruchtbar sein und sozusagen die Belastung noch vergrößern, ne? Weil klar, also das
Ja,
hört sich so
natürlich.
gemein an, aber natürlich ist das letztlich so, dass auch eine weitere Schwangerschaft, ein weiteres Baby natürlich ja jetzt erstmal nicht weniger Arbeit bedeutet.
Überhaupt nicht.
Ja.
Du hattest gerade Trauma angesprochen. Da kommt mir noch so eine kleine Frage, die mir so in den Kopf schießt. Wir können gleich dann wieder zum Hauptstrang kommen. Angenommen, eine Frau hat eine Fehlgeburt. Sie hat ein Kind, sie hat dann
Ja.
Kinderwunsch gehabt, der Zyklus kam wieder, sie hatte dann wieder eine neue Schwangerschaft. Jetzt hatten wir eine Fehlgeburt oder vielleicht sogar eine Totgeburt. Also, ne,
Ja.
die Frauen haben ja danach immer noch oft einen starken Kinderwunsch, weil du gerade
Ja.
von Trauma gesprochen hast. Wenn die das auch dann versuchen und versuchen und das will nicht klappen oder das immer wieder neue Abgänge hat, ist das dann auch ein Zeichen vom Körper in dem Moment, mach mal jetzt eine Pause? Weil das Gehirn ja so, ne,
Ja.
der Traumastress, ist das, ja,
Ja.
würdest du sagen, dass
Ja.
der Körper dann einfach gerade nicht mehr kann? Ja.
Auf jeden Fall. Ja,
Ja.
das ist ja auch, ne, vielleicht ist da auch, ist ja auch die Frage, wie gut verarbeite ich sowas? Ne? Wie gut kann ich das überhaupt verarbeiten? Wie ist mein Umfeld? Habe ich einfach die Angst in mir drin, dass ich das wieder erleben muss, dass das wieder passiert? Ne? Also
Ja.
bin ich wirklich bereit und will ich wirklich schwanger werden oder bin ich in der Angst und denke, ja klar, ich will, aber ich habe eigentlich Angst, es passiert mir vielleicht wieder. Und also da sind so viele Bereiche und das ist eigentlich, also das ist zur gleichen Zeit irgendwie überfordernd und viel, aber zur gleichen Zeit auch, finde ich, eigentlich sehr entlastend zu sagen, okay, ich kann meinen Zyklus auch sehen, sozusagen als Werkzeug oder als Möglichkeit, so ein bisschen mehr zu gucken, wie geht es meinem Körper eigentlich? Ne,
Ja.
also sagt so gerne so, das ist so die Krone der Gesundheit. Also der Zyklus ist dann regelmäßig und ohne größere Beschwerden, wenn wirklich alles passt, wenn ich genug Ressourcen habe, wenn die Nährstoffe stimmen, wenn mein Stresslevel in Ordnung ist. Und insofern kann ich auch gut sozusagen ablesen an meinem Zyklus, ob
Ja,
es irgendwo
spannend.
gerade hadert, so, also ob mein Körper irgendwo gerade andere Themen hat oder ob halt alles soweit okay ist. Und wenn man es so schafft, für sich zu deuten, dann ist es manchmal auch leichter, so diesen ganzen Rhythmus anzunehmen und zu sagen, okay, das ist für mich, das ist nicht gegen mich. Ne? Also klar, wenn ich eine Frau mit Kinderwunsch habe, die keine Periode hat und aber einfach schwanger werden möchte, dann fühlt die sich ja meistens nicht gerade fein damit, sondern dann ist die eigentlich ärgerlich auf ihren Körper und sagt so, wow, warum kommt mein Zyklus nicht und wieso werde ich jetzt nicht schwanger? Und ich glaube, das ist aber ein wichtiger Schritt zu verstehen, mein Körper ist nicht gegen mich und der arbeitet auch nicht gegen mich, sondern das, was da passiert, ist einfach jetzt gerade ein Zeichen, das ich versuchen kann zu deuten, das mir halt sagt, okay, irgendwo passt jetzt gerade noch was nicht und ich muss erstmal gucken, was braucht mein Körper eigentlich, um wieder im Gleichgewicht zu sein.
Ja, und wie kann man denn schauen, was, also wo würde ich jetzt ansetzen, wenn ich weiß, vielleicht mental, ich habe Stress, okay, das müsste ich irgendwie vielleicht meditieren oder Sachen aufschreiben oder ne, je nach Zustand vielleicht auch in Gespräche gehen mit anderen, aber was könnte ich denn jetzt so für den Körper tun, wenn ich sage, ich möchte gerne schwanger werden, aber ich stille noch oder ich stille nicht und was könnte ich
Ja,
tun?
Ja,
Wo würdest du
ich
ansetzen?
würde mir versuchen, also ich würde mir anschauen, sozusagen, was ist eigentlich erstmal das System, in dem ich bin? Also was sind so die Hard Facts quasi? Wie ist meine Ernährung? Ne? Also zum Beispiel, schaffe ich das irgendwie gut, trotz Baby auf mich zu achten? Schaffe ich es gut, mich zu ernähren? Gerade dann, wenn Frauen zum Beispiel vegetarisch oder vegan sind, ist immer, finde ich, für mich die Frage, wie gut ist die, also wie ganzheitlich und wie vollwertig ist die Ernährung? Also
Ja.
wirklich zu gucken, fehlt mir was? Ne? Schaffe ich das quasi, mich zu, also schaffe ich das, was mir fehlt, anders zu bekommen? Ne? Also es das heißt nicht, dass man Fleisch essen muss, aber wenn man eben vegetarisch oder vor allem vegan isst, dann ist es wichtig zu wissen, was brauche ich für Nährstoffe und wo sind die drin, wo bekomme ich die? Ne?
Ja.
Das
Aber
heißt, dazu
Vollwertköstler können ja auch Mängel haben, oder?
auf jeden
Oder
Fall. Deswegen,
also
genau, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu gucken, sind die wichtigsten Nährstoffe gut
ja.
aufgefüllt. Ne? Auch das, also gerade das Stillen, das kostet ja auch unheimlich viele Nährstoffe. Das heißt, selbst wenn ich mich gut ernähre und denke, ja, eigentlich habe ich es ganz gut im Griff, kann ich trotzdem im Mangel sein, einfach weil die Ausgaben so hoch sind. Das heißt, da mal zu gucken, ne, ob man da wirklich gut versorgt ist, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann
Vor
zu
allem
gucken.
Omega-3, ne? Also ich
Genau.
habe da unterschätzt man das. Meine Heilpraktikerin, die hat gesagt, du, wenn du schon so lange stillst, in die letzten, ich sage jetzt nicht die Jahre, wie viele, aber sie hat gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dein Omega-3-Spiegel eigentlich in Wirklichkeit aussieht und die ganze Zusammensetzung der Nährstoffe. Also das habe ich auch,
Genau.
war ich überrascht. Da dachte ich auch, ich bin ganz gut dabei, aber ja, man
Ja,
unterschätzt das.
es gibt so Sachen, auch Vitamin D zum Beispiel, ne? Das gibt so Sachen, da haben wir ehrlicherweise eigentlich gar keine Chance, da irgendwie auf einem guten Level zu sein, ne?
Finde ich
Also
auch.
insofern, das lohnt auf jeden Fall, da mal drauf zu gucken, gegebenenfalls auch was also auch was aufzufüllen, zu supplementieren. Bei meiner Erfahrung nach ist es so, aus dem Mangel rauszukommen, nur über die Ernährung, ist so gut wie unmöglich. Ja, also einen
Ja.
guten Spiegel zu halten, möglicherweise ja, aber wirklich einen Mangel aufzufüllen, da brauche ich ja quasi über meinen normalen Bedarf hinaus
Ja,
mehr, um den Speicher
genau.
zu füllen. Und das ist über die Ernährung aus meiner Sicht eigentlich nicht
Schwierig.
möglich.
Also das heißt, du würdest sagen, mach erstmal ein Blutbild und guck mal, ob es einen Mangel gibt
Genau,
und nimm
schau dir
da was
wichtigste Sachen an,
und
genau.
dann da gegebenenfalls die Speicher auffüllen, wenn da
Die
was
Speicher
wäre.
auffüllen, genau,
Ja.
das ist ein Thema. Dann zu schauen, ne, so wie ist mein Schlaf. Also klar, ne, ich habe auch zweimal gestillt und gab kleine Kinder gehabt und Kinder, die auch immer noch manchmal nachts kommen. Das ist nicht immer so easy. Und trotzdem finde ich, ist meistens mehr möglich, als man denkt. Ne? Also zumindest, wenn man nicht mehr nur stillt, dass man eben, dass der Partner mal übernimmt, dass man irgendwie auch mal, dass man guckt, dass man halt tagsüber dann vielleicht mehr Ruhephasen kriegt, dass man irgendwo Unterstützung bekommt.
Ja.
Um wirklich die eigene Gesundheit, das eigene Energielevel da zu schonen, weil das geht einfach an die Substanz. Also das ist einfach wirklich, ich meine, Schlafentzug ist nicht ohne Grund Folter. Das
Ja,
ist einfach anstrengend so.
das ist
Und
es, ja.
dass der Körper da nicht schreit, juhu, juhu, wir werden nochmal schwanger, ist eigentlich auch klar. Ne? Deswegen, dass man da schaut, so, wo kann ich für mich einfach so Kraftinseln finden, wo kann ich auftanken, wo habe ich auch vielleicht Zeit ohne Kind? Also, was kann ich für mich tun, dass ich für mich so bei mir ankommen kann, dass ich zumindest wirklich kurz, es ist ja nicht, also ich hatte meine Kinder auch viel bei mir. Ich kann das verstehen, auch wenn man da den Wunsch hat. Auch manchmal ist ja auch das Umfeld nicht so unterstützend, wie man sich das gerne wünscht. Und dass man trotzdem schaut, dass man kleine Inseln findet für sich.
Ja,
Auf jeden Fall.
total.
Ne?
Okay.
Genau.
Also so ein bisschen mentale Erholung schaffen,
Ja.
nährstofftechnisch den Körper aufpäppeln und ja, mehr kann man mehr machen oder ist dann irgendwann auch schon eigentlich alles Gute erreicht und man muss der Zeit vertrauen, oder?
Ich würde sagen, beides. Ich glaube, man kann immer mehr machen und gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass auch dieses immer mehr machen, das habe ich gerade im Kinderwunsch bei den Frauen häufig, auch ein Riesenstressfaktor sein kann. Ne? Wenn ich immer noch optimiere und immer nur gucke, und was muss ich noch? Ne? Und ich muss noch einmal mehr zum Sport gehen und ich muss noch das mehr machen und noch diesen Tee trinken. Auch das ist natürlich ein Stress dahinter und ja auch so ein Leistungsgedanke schon wieder zu sagen, so, ich muss aber noch mehr arbeiten, um entspannt zu werden. Nee, also
Schlimm.
das. Ne?
Bringen die Tees was, diese Kinderwunschtees, oder würdest du sagen, das ist eher so ja,
Ja.
homöopathisches Denken?
Ich würde sagen, wem es gut tut, bitte, auf jeden Fall, gut. Man muss sich natürlich bewusst machen, Man muss schon relativ viel davon trinken, um überhaupt eine Wirkung haben zu können, weil
Ah
es
ja.
sind ja Heilpflanzen und Heilkräuter und da reicht es nicht, eine Tasse zu trinken, da muss man schon ordentlich trinken.
Okay.
Deswegen, ich finde, wer gerne Tee trinkt und wem die Tees schmecken und wer das gerne für sich mag, dann kann es ja durchaus auch so ein Self-Care-Moment sein, zu sagen, ich mache mir dreimal am Tag so einen Tee und trinke den in Ruhe. Dann hat man so eine Entspannungsebene, finde ich gut.
Dafür ist es okay, ne?
Voll. Aber rein jetzt über den Tee zu versuchen, was wirklich nicht im Gleichgewicht ist, hinzubekommen, wird aus meiner Sicht eher nicht funktionieren.
Ja, es ist ja wie beim Stillen. Die ganzen Stilltees,
Ja.
die werden ja sogar von Hebammen empfohlen, aber eigentlich sind sie
Ja.
wirkungslos, weil.
Ist halt Flüssigkeit.
Ja.
Flüssigkeit schadet nicht.
Genau, Flüssigkeit ist immer gut.
Genau.
Was würdest du dann jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau schwanger ist? Sie ist schwanger geworden, aber sie stillt noch. Würdest du da auch sagen, da gibt es etwas, worauf sie achten müsste? Oder alles prima, mach weiter, guck, was dir gut tut, mach dir keine Sorgen. Da gibt ja auch Frauen, die werden schwanger und haben dann Angst, weiter zu stillen.
Ja. Also im Normalfall, bei einer gesunden Schwangerschaft sehe ich da gar keine Schwierigkeit. Ich habe
Okay.
viele Klientinnen, die auch schwanger geworden sind in der Stillzeit. Insofern, natürlich ändern sich die Hormonkonzentrationen, das ist so. Und gerade in der späteren Schwangerschaft haben wir eine extrem hohe Hormonkonzentration von Östrogen und Progesteron. Das hat auch auf die Milchbildung Einfluss. Aber wenn das Stillen weiterhin klappt, super, kein
Ja,
Problem.
man hört ja auch von vielen, dass die Milch den Kindern irgendwie dann nicht mehr schmeckt und
Ja.
die automatisch sich dann irgendwie.
Das liegt eben an diesen veränderten
Ach
Hormonkonzentrationen,
echt, ja.
ne? Das heißt, dass sich der Geschmack verändert. Und auch da, wenn das dann sozusagen von der Natur aus so clever eingerichtet ist und das funktioniert, okay. Auch da ist ja immer die Frage, passt es für Mutter und Kind, ne? Also ist die
Ja.
Mama bereit, abzustillen in dem Moment? Denn auch das muss man ja nicht zwingen. Das ist ja auch
Nicht
möglich,
unbedingt,
beide
ne?
Kinder, ne, parallel zu stillen. Auch das geht. Ich glaube, es ist eigentlich immer wieder die Kernfrage, was will die Mama, was will das Kind? Also was ist für beide der Weg? Ne? Und der darf anders aussehen als bei meiner Nachbarin, bei meiner Schwester, bei meiner Freundin. Das ist halt letztlich wieder das eigene Bauchgefühl. Ne?
Ja, gibt es so Unsicherheiten oder ich sag mal Mythen, die dir in deiner Beratung häufig begegnen, wo du sagst, da fallen mir jetzt auf Anhieb mal so drei Stück ein, wenn du möchtest, auch zwei, wo du sagen würdest, ja, das höre ich super oft und das würde ich jetzt an der Stelle hier gern mal korrigieren.
Ja, total gerne. Das erste ist eigentlich jetzt konträr zu unserem Thema, weil das ist ja sozusagen bei Frauen, die nicht direkt wieder schwanger werden möchten, ist ja das Thema Verhütung dann oft auch schnell groß nach der Geburt. Und da ist, glaube ich, der häufigste Mythos, dass NFP, also natürliche Verhütung in der Stillzeit nicht funktioniert. Das stimmt nicht, das geht wunderbar. Das ist quasi das Erste. Das Zweite wäre vielleicht, dass die Geburt und die Zeit mit dem Baby so auch, ja, dass die zu stressig sind, um sich zu kümmern. Also das ist quasi jetzt eher weniger vielleicht Mythos, eher sowas wie Glaubenssatz oder vielleicht auch innere Haltung. Und ich glaube aber, ich habe das früher selber gesagt, ne, so, ach ja, schön, wenn es dem Kind gut geht. Und heute arbeite ich aber ja einfach viel mehr mit den Müttern und denke immer, ja, natürlich, aber auch der Mama soll es gut gehen. Und auch, ne, auch du verdienst, dass es dir gut geht nach der Geburt. Und das ist einfach eine sehr sensible, sehr besondere Zeit.
Ja.
Und natürlich braucht das Kind ganz viel, aber auch du brauchst ganz viel. Und das finde ich tatsächlich, genau, weniger Mythos, aber was mir total wichtig ist, weil ich einfach sehe, dass das oft ja am Anfang gut geht, weil einfach auch, ja, natürlich ist es irgendwie, das Baby ist da und man ist aufgeregt und das ist alles irgendwie toll oder aber eben auch nicht. Aber dass so mit der Zeit, wenn die Kinder größer werden, oft bei den Frauen immer mehr dieses Gefühl kommt, so, ja, und wo bin ich? Ne, jetzt gebe ich so
Ja.
viel. So, ich gebe so viel und irgendwie brauche ich aber vielleicht doch auch ein Stück weit wieder eine Grenze, auch wenn sich das, ich glaube, dass wir so
Man
geprägt
trainiert
sind, dass
sich so,
dieses,
ne? Auch.
ja.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wir als Frauen so geprägt sind, dass Grenzen setzen und den anderen abweisen, dass das Sachen sind, die sehr negativ für uns sind, also mit denen wir sehr viel Negatives assoziieren und uns da oft auch nicht trauen. Und zur gleichen Zeit ist aber ja dieses Grenzen setzen immer auch ein Ja zu mir selbst. Na, also wenn ich meinem Kind sage, du, jetzt gerade kann ich nicht mit ihr spielen, dann ist es für mein Kind natürlich nicht schön, aber zur gleichen Zeit ist es halt ja für mich ein Ja, ne? Also ein Ja zu mir. Und ich glaube, dass da eine Balance zu finden, das ist wirklich wichtig, weil sonst wir auf Dauer einfach auch keine guten Mütter sein können, wenn wir immer nur geben und über unsere Grenzen gehen.
Ja, das stimmt.
Deswegen glaube ich, das ist sowas, dieses, auch wenn das Baby da ist, auch wenn es die volle Aufmerksamkeit verdient, vergiss dich nicht und du darfst auf dich schauen.
Ja, wie könnte ich denn anfangen, meinen Zyklus kennenzulernen? Also angenommen, egal ob ich jetzt schon eine Mama bin oder noch nicht, aber man muss ja irgendwo anfangen mit dem Thema NFP, ist ja super spannend.
Genau.
Wie komme ich denn da rein? Also was muss ich denn mehr Equipment kaufen oder wie mache ich das?
Ja, das kommt darauf an, wie intensiv du einsteigen willst. Ich finde, wenn man einfach erstmal so gucken will, so was passiert da überhaupt, kann ich da überhaupt irgendwelche Veränderungen vielleicht im Zyklus feststellen, ist ein wirklich ganz leichter erster Schritt zu sagen, ich tracke zumindest mal meine Periode. Und gerne auch so ein bisschen, wie ich mich fühle. Also, dass man einfach mal so guckt, sozusagen sich selber so versucht, ganz offen und neugierig zu beobachten und einfach mal schaut, okay, merke ich Muster? Kann ich zum Beispiel, erkenne ich eben, dass es mir in bestimmten Phasen ähnlich geht, dass ich da vielleicht sehr, sehr energiegeladen bin oder auch vielleicht nicht so energiegeladen bin. Gerade wenn Beschwerden da sind, wie Migräne oder Wassereinlagerungen oder stimmungstechnische Veränderungen, da mal zu gucken, ob man Muster findet, also ob man einen Zusammenhang zum Zyklus herstellen kann. Und wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigen will, dann ist eigentlich das allerleichteste und das auch deutlichste Zeichen, das der Körper so schickt, der Zervixschleim. Cervixschleim ist ein Östrogensymptom. Wir hatten ja vorhin gesagt, in der Stillzeit ist das hohe Prolaktin dafür verantwortlich, dass eben keine Sexualhormone gebildet werden, also kein Östrogen oder nur ganz wenig Östrogen und Progesteron. Wenn wir jetzt quasi wieder einen tieferen Prolaktinspiegel haben und der Zyklus wiederkommt, dann kommt ja auch das Östrogen wieder zurück und das Östrogen verändert den Zervixschleim. Das ist das Hormon der Eireifung. Das heißt, wenn der Zyklus beginnt, also ab der Menstruation, dann reifen Eizellen heran, solange bis eine so weit ist, dass sie springen kann. Und während die Eizellen reifen, bilden die Östrogene. Und dieses Östrogen geht in die Blutbahn und dockt sich überall im Körper an. Wir haben also in fast allen Organen auch Rezeptoren für Östrogen. Das heißt, manche Frauen merken auch den Östrogeneinfluss zum Beispiel an der Haut, dass die reiner wird, klarer wird, straffer wird, an den Haaren, an den Nägeln, die fester werden. Auch an der Laune, an der Libido, das ist also auch das Hormon, was dafür verantwortlich ist, dass die Libido vor dem Eisprung tendenziell eher ansteigt.
Ja.
Und was aber das Östrogen auch macht, ist, auf die Drüsen im Gebärmutterhals zu wirken und den Zervixschleim, der da produziert wird, flüssiger zu machen. Das heißt, der wird unter Östrogeneinfluss immer flüssiger und fängt dann dank der Schwerkraft irgendwann an, nach unten zu laufen, durch den Gebärmutterhals, durch den Muttermund und die Vagina hinab. Und kann
Ja.
dann außerhalb des Körpers beobachtet werden. Das ist was manche Frauen als Ausfluss kennen und auch vielleicht eher mal so irritiert sind und denken so, was ist jetzt das?
Ja.
Das ist in der Regel, wenn es nicht brennt oder juckt oder irgendwie beißend riecht, ist es einfach Zervixschleim. Und
Ja.
das ist das Gegenteil von Ausfluss. Das ist nämlich wirklich ein Zeichen für Gesundheit. Also Zervixschleim bedeutet, ich bin fruchtbar.
Ja.
Weil, ne, das quasi durch das Östrogen der Eireifungsphase verursacht wird. Und da kann ich, wenn ich darauf achte, verschiedene Konsistenzen und Qualitäten wahrnehmen. Ich kann also am Anfang, so mit der Menstruation, nach der Menstruation, meistens entweder gar keinen Zervixschleim beobachten oder eher so festen, weißlichen Zervixschleim. Und der wird dann zunehmend flüssiger, je näher der Eisprung kommt. Das heißt, der verändert seine Farbe, der wird von eher weißlich, gelblich, wird der so flüssiger, durchsichtiger. Und oft auch eben die Qualität, der wird häufig spinnbar. Das heißt, ich kann den so wie rohes Eiweiß zwischen den Fingern so ziehen.
Ja.
Manchmal merke ich auch einfach Nässe, also ein nasses Gefühl an der Vulva, dass es so, ja, sehr viel Feuchtigkeit da ist zum Beispiel
Ja.
auch. Das sind alles so Anzeichen für den nahenden Eisprung. Und wenn dann der Eisprung vorbei ist, dann wird der Schleim auch wieder fester, wird wieder weißlicher, kann auch ganz verschwinden, je nachdem. Das heißt, wenn ich jetzt tiefer einsteigen will, dann kann ich einfach mal versuchen, bewusst wahrzunehmen, was ich an der Öffnung der Vagina zwischen den Vulvalippen so für ein Sekret beobachten kann. Das ist auch in
Ja.
der Unterhose manchmal zu sehen, am Toilettenpapier manchmal zu sehen. Man kann auch einfach mit dem Finger zwischen den Vulvalippen mal durchstreichen über den Scheideneingang und gucken, was ich da so entdecke. Man kann auch das mal versuchen, mitzutracken quasi. Und dann merkt man meistens schon, ah ja, wenn man mal darauf achtet, dann merkt man doch, da sind eigentlich deutliche Veränderungen, die man auch ganz gut beobachten kann. Und das ist mein letzter quasi Exkurs dazu. Das ist auch ganz spannend in der Stillzeit, weil nämlich auch in der Stillzeit sich der erste Eisprung dann, wenn also der Zyklus wiederkommt, über den Zervixschleim ankündigt. Das heißt, auch wenn ich noch keine Periode hatte, kann ich über den Zervixschleim versuchen, so ein bisschen zu beobachten, kommt jetzt vielleicht der erste Eisprung, denn der kommt ja in der Regel vor der ersten Menstruation.
Ja, klar.
Das heißt, ne, also Frauen in der Stillzeit, die sagen, ja, ich habe noch keine Periode, die können schon wieder schwanger werden, weil ja der Eisprung quasi erst kommt und dann kommt die Blutung. So, und dieser erste Eisprung, auch den kann man über den Zervixschleim ganz gut beobachten. Also wenn man da quasi drauf achtet und schaut, ob sich die Qualität verändert, ob man irgendwie merkt, dass er flüssiger, spinnbarer wie Eiweiß wird, ganz nass wird, dass man dann da einen ganz guten Hinweis hat, eben auf die Eireifungstätigkeit.
Würdest du auch empfehlen, Ovulationstests zu benutzen oder Temperatur zu messen? Oder würdest du sagen, das ist schon wieder viel zu viel Herummesserei und das erzeugt einen Druck? Wie würdest du das da angehen?
Ja, also LH-Tests aus meiner Sicht nicht, weil die einfach zu unzuverlässig sind tatsächlich. Wir wissen mittlerweile auch durch Studien, dass die Ergebnisse viel weniger exakt sind, als man lange dachte. Und dass der zeitliche Abstand zum tatsächlichen Eisprung einfach viel größer ist, als man dachte. Das heißt, es gibt Frauen, da wird der Test so 1 bis 2 Tage vor dem Eisprung positiv. Aber es gibt auch Frauen, da wird er schon deutlich früher positiv. Und es gibt Frauen, da wird er erst nach dem Eisprung positiv. Das
Oh.
liegt auch daran, dass das Urin als Ort der Hormonmessung quasi einfach nicht gut genug geeignet ist. Es ist einfach nicht genau genug. Wir haben einfach eine größere Diskrepanz, bis im Urin der Messwert so hoch ist, dass er gemessen werden kann in so einem herkömmlichen, haushaltsüblichen Test.
Ja.
Das heißt, die Verlässlichkeit ist einfach begrenzt, der Ovulationstest. Deswegen ist es aus meiner Sicht ehrlicherweise rausgeworfenes Geld und viel Müll, der da produziert wird.
Absolut, voll viel Plastik, ne?
Na, da ist der Zervixschleim eigentlich ein viel, viel, viel besseres Merkmal, weil der nämlich tatsächlich sich wirklich zuverlässiger, also vor dem Eisprung verändert. Ich kann darüber eben die Fruchtbarkeit erkennen. Ich kann, wenn ich schwanger werden möchte, das sind auch die Tage natürlich, an denen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, also Tage mit flüssigem, spinnbarem Zervixschleim. Das sind die Tage, über die ich das fruchtbare Fenster erkennen kann. Temperatur ist eine andere Sache. Temperaturmessung gehört zur NFP als Methode. Brauche ich vor allem, wenn ich verhüten möchte, weil über die Temperatur ich das Progesteron beobachten kann. Wir haben also bei der NFP quasi zwei Zeichen, eben also Östrogen und Progesteron, die sich eben auf verschiedene Körperzeichen auswirken. Östrogen auf den Zervixschleim und Progesteron auf die Temperatur. Das heißt, wenn ich verhüten will, dann brauche ich die Temperatur, um über den Temperaturverlauf zu sehen, wann der Eisprung wirklich stattgefunden hat und ich nicht mehr schwanger werden kann. Das heißt, wenn ich schwanger werden möchte, ist die Temperatur nur bedingt hilfreich. Diagnostisch auf jeden Fall, weil ich eben sehen kann, ob ein Eisprung stattgefunden hat und auch wann der Eisprung stattgefunden hat. Aber um jetzt das Timing zu verbessern, ist die Temperatur nicht hilfreich, weil wenn die ansteigt, ist eigentlich der Eisprung vorbei. Das heißt, ich habe das oft in der Beratung, dass Frauen kommen und sagen, ja, und ich habe auch gemessen, und ich habe hier eine Kurve und dann schauen wir uns das an und dann frage ich, und wann ist der Verkehr gewesen? Und dann sagen die Frauen, ja, immer dann am Temperaturanstieg und dann denke ich, ja,
Das
okay.
war's jetzt.
Ich weiß, warum es nicht geklappt hat bisher. Der Temperaturanstieg erfolgt eigentlich mit oder nach dem Eisprung. Das heißt, wenn ich den in der Kurve sehen kann, ist der Eisprung vorbei. Deswegen zum Verhüten super, zum Schwangerwerden und nicht hilfreich, weil ich einfach ja vorher einen Marker brauche, der mir vorher die fruchtbare Zeit
Ich
anzeigt.
verstehe.
Und das ist eben der Zervixschleim. Deswegen würde ich sagen, wenn du eine Frau bist, die gerne Kontrolle hat oder das Gefühl von Kontrolle, sagen wir es mal so, und es spannend findet, dann messt gerne deine Temperatur, weil dann kannst du wirklich sehen, hast du Eisprünge, wann sind die Eisprünge und auch, ob das Progesteron ausreicht, um nach dem Eisprung auch die Einnistung zu ermöglichen. Und wir
Ja.
brauchen eine bestimmte Progesteronkonzentration, um nach dem Eisprung auch die Einnistung haben zu können. Das heißt, wir brauchen da eine bestimmte Dauer von der Progesteronphase und die kann man super über die Temperaturkurve erkennen. Dafür ist es also wirklich super. Wenn du aber eher jemand bist, der sagt, oh Gott, und noch was messen, das stresst mich. Tatsächlich habe ich in meinen Kinderwunschkursen das häufig, dass die Frauen dann sagen, okay, ich habe jetzt mal 2, 3 Zyklen gemessen, um zu sehen, dass generell alles passt. Jetzt weiß ich habe Eisprünge, ich weiß, mein Progesteron ist okay. Das heißt, ich weiß, vom Zyklus her ist erstmal alles in Ordnung. Jetzt höre ich wieder auf, weil jetzt merke ich nämlich tatsächlich, das stresst mich eher. Und jetzt gehe ich lieber wieder sozusagen auf dieses Körpergefühl, schaue auf den Zervixschleim. Und mach nicht noch einen Faktor, der mich quasi dann morgens irgendwie stresst oder wo ich an was denken muss und so. Das ist also echt eine Typsache tatsächlich, was da gut tut und was da für die einzelne Frau dann irgendwie sich auch richtig anfühlt. Das kann man
Ja.
einfach ausprobieren.
Meine ganz doofe Frage, wo es gibt ja keine doofen Fragen, aber
Nee.
womit messe ich denn die Temperatur?
Genau, mit einem Basalthermometer. Das ist
Okay.
einfach eins mit zwei Nachkommastellen. Das heißt, du kannst in der Regel nicht das benutzen, was du für dein Baby hast, weil das hat meistens nur eine Nachkommastelle. Aber du kannst quasi, es ist ein ganzes, sieht genauso aus, es hat halt einfach nur eine etwas genauere Messtechnik und kann auf zwei Nachkommastellen messen. Es gibt auch analoge Modelle, die mit Gallium gefüllt sind, die man so früher noch mit Quecksilber kennt man von früher, ne? Die gibt es inzwischen nicht mehr, aber es ist jetzt Gallium drin. Das heißt, auch das geht. Es ist also eigentlich wirklich keine
Das
große.
führe ich dann vaginal ein.
Das kannst du vaginal einführen, du kannst auch im Mund, also oral
Was
messen.
findest du sicherer? Also was findest du
Genau, es ist
sinniger?
von der Sicherheit her ist das gleich, also da gibt es keine Unterschiede. Es ist für manche Frauen tatsächlich sehr viel einfacher, oral zu messen, weil sie das Gefühl haben, so da ist irgendwie weniger Hemmschwelle. Ich fand tatsächlich immer und gerade auch in den Stillzeiten die vaginale Messung viel, viel entspannter, einfach weil es so ein bisschen aus den Augen ist, das Thermometer. Und ich dann, ich habe auch beim Stillen dann morgens gemessen und hatte dann ja irgendwie das Baby noch quasi
Ja.
auf Brusthöhe und dann ne, so die Ärmchen am Thermometer und so. Also irgendwie blöd. Und auch später, als die Kinder älter waren und dann irgendwie ständig da rumfummeln wollten am Thermometer,
Klar.
fand ich es eigentlich viel einfacher, das unter der Bettdecke quasi vaginal zu machen. Dann war es einfach so ein bisschen aus
Muss man es
dem.
im Bett liegend machen?
Genau, man misst im Bett.
Ah.
Das heißt also wirklich mit dem Aufwachen. Das ist quasi so ein Vorurteil, ist ganz oft, wo ich muss zur gleichen Uhrzeit messen oder so. Das muss man nicht tatsächlich, sondern es reicht wirklich nach dem Aufwachen direkt zu messen. Also wirklich bevor ich aufstehe, bevor ich aufs Klo gehe und so. Das genau. Deswegen habe ich eben auch beim Stillen dann einfach gemessen. Also Kind
Natürlich, ja.
rübergeholt, angelegt und dann dabei gemessen. Und dann ist einfach vaginal für mich einfacher gewesen.
Und es gibt nur einmal im Monat diesen Anstieg, wo die Temperatur hochgeht und das ist nach dem Eisprung.
Genau, einmal im Zyklus gibt es diesen Anstieg und der kann halt aber natürlich ganz verschieden lang sein, dieser Zyklus. Ne?
Natürlich,
Also
ja.
das ist auch irgendwie spannend, weil auch das ist ja in der Stillzeit im Prinzip ist ja schon ein Zyklus da. Es ist nur keine Periode da. Das heißt, der Zyklus in der Stillzeit ist einfach ein ewig langer Zyklus. Ne? Also der beginnt mit der Geburt und dann dauert es halt so lange es dauert.
Ja.
Wochen, Monate, Jahre, whatever. Bis
Ja.
irgendwann einmal quasi dieser Punkt erreicht ist, dass eine Eizelle wirklich sprungreif geworden ist und springen kann. Und dann kommt auch die Blutung. Und hat man halt diesen Anstieg dann, wenn der Eisprung stattgefunden hat. Egal, ob das jetzt irgendwie nach 3 Wochen war oder nach
Wahnsinn.
8 Monaten.
Ja.
Genau.
Was hältst du denn von diesen Speicheltests, wo man misst man da auch LSH oder wie heißt denn das? Du weißt es
Nee, man misst
besser.
Progesteron im
Ach
Speichel.
so, okay, wie findest du die?
Genau.
Das ist ja auch so ein neuer Trend, ne? Also ich will jetzt
Ja,
keine
das ist
Firma
witzig,
nennen.
dass du das
Ich
sagst.
nenne jetzt
Genau, es
keine
ist,
Firma.
ja, nee, sag mal keine Firma. Es ist ein neuer Trend, der nicht so neu ist, wie er tut tatsächlich. Also es gibt einfach, weil so Frauengesundheit und dieses Zyklusthema vor allem einfach eben so ein bisschen jetzt im Trend sind und zunehmend in den Trend geraten, gibt es da auch unheimlich viele Anbieter inzwischen, die da so aufspringen und versuchen, irgendwas Neues auf den Markt zu bringen. Und das meiste von diesen neuen Tools, die sind gar nicht so neu, sondern das sind eigentlich Parameter, die schon in den 80er Jahren erforscht wurden oder angeschaut wurden, geprüft wurden und verworfen wurden, weil sie nicht sicher genug sind. Und jetzt haben wir so ein bisschen so eine Rückkehr von diesen Themen, die quasi in schickerer Verpackung mit einem guten Marketing kommen,
Aha.
aber letzten Endes von der Funktionsweise her eben tatsächlich nicht verlässlich genug sind. Wenn man das genauer anschaut, dann findet man häufig manchmal so ganz kleine herstellereigene Studien. Mit erschreckend schlechten Sicherheitszahlen. Manchmal findet man auch einfach im Kleingedruckten die Info, es ist nicht zur Verhütung geeignet, das ist nur zum Zyklus-Tracking. Natürlich passiert trotzdem meistens das, dass die Frauen damit dann verhüten. Das ist einfach, Genau, deswegen genau gucken, gibt es Sicherheitsstudien? Wie hoch ist die Sicherheit tatsächlich? Also zum Beispiel bei diesem Speicheltest, den wir nicht näher nennen wollen, haben wir eine Anwendersicherheit von 8. Das heißt, also bis zu 8 Frauen von 100 werden damit ungewollt schwanger in dieser kleinen herstellereigenen Studie.
Oh,
Das ist
okay.
nicht besonders gut. So.
Okay, ja, alles
Ja?
gesagt.
Genau, alles gesagt,
Alles
genau.
gesagt. Jetzt hatte ich gerade noch was anderes. Jetzt ist mir das Produkt entfallen, aber macht nichts. Aber gut zu wissen, dass man eigentlich mit der billigsten Methode, mit einem Basalthermometer,
Ja,
der
die
Beobachtung des
sichersten Ergebnisse
Fertigschleims.
bekommen. Genau.
Wahnsinn, oder? Also, ah,
Ja,
jetzt fällt es mir
und
ein, was
weißt du,
ist.
was ist?
Jetzt hab, sorry, dass ich dich unterbreche. Was ist, ich glaube, manche Frauen tragen doch auch eine Smartwatch und messen damit.
Genau.
Kann man damit auch was messen oder ist
Ja,
alles
naja,
Quatsch?
messen kann man damit natürlich schon was. Ja, bei der Smartwatch, das ist ein ähnliches Prinzip. Es gibt auch ein Armband, das man am Handgelenk tragen kann. Das
Okay.
misst die Hauttemperatur, ne? Oder am Ring, einen Ring am Finger gibt es auch, kannst auch einen Fingerring messen. Das misst die Oberflächentemperatur der Haut.
Aber die kann
So.
ja variieren, wenn ich in der Sonne
Richtig.
sitze.
Du
Ah,
hast den
okay.
Punkt erkannt. Du hast den Punkt erkannt. Genau. Also auch das, die meisten Frauen, die das benutzen, die merken eigentlich auch schon selber, dass es in vielen Bereichen halt nicht so genau ist. Also warum sollte es beim Zyklus-Tracking genau sein? Na, also zum Beispiel, wenn man Fitness-Tracking macht zum Beispiel, ne, oder Schlaftracking, merken viele Frauen, na, so richtig exakt funktioniert es eigentlich nicht. Da ist die Technik eigentlich nicht gut genug für. Und es ist beim Zyklus-Tracking das Gleiche. Die Ergebnisse sind einfach nicht verlässlich genug. Und auch da wieder, es gibt in der Regel keine Studien. Es gibt halt dann irgendeine App, die damit verknüpft ist und irgendein Algorithmus, der mit den gemessenen Daten irgendwas anfängt. Weil das eine ist immer, welche Daten messe ich überhaupt? Also Hauttemperatur zum Beispiel, überhaupt nicht zuverlässig oder Speichel oder was auch immer. Und das zweite ist ja, wie verarbeite ich die Daten? Was mache ich damit? Also wie geht der Algorithmus vor, um daraus jetzt Aussagen über die Fruchtbarkeit zu treffen?
Ja.
Und das sind halt in der Regel einfach keine guten Apps, die da drin stecken, keine guten Algorithmen, sodass das Ergebnis einfach mir persönlich definitiv zu unsicher wäre.
Okay, das heißt NFP, wenn ich das jetzt ordentlich und gescheit machen will, dann bedeutet das für mich, ich lerne mich selber kennen, indem ich mir das notiere, immer in diesen Zyklen, also die ich, wenn ich den habe und Zervixschleim kennenlerne, Temperatur gegebenenfalls messe und eigentlich dem Ganzen auch Zeit gebe, oder? Also ich kann das nicht innerhalb von einem Monat auswendig lernen, sondern ich muss da jetzt wirklich mal sagen, ich nehme mir da jetzt mal viele, viele Monate im Vorlauf und schaue jetzt einfach mal, was mein Körper mir für Signale sendet, oder? Also
Ja, genau. Wir sagen so in der Regel so 3 Zyklen Lernphase, um die Methode gut anwenden zu können. Natürlich ist es aber genau wie du sagst, je länger ich das mache, umso mehr lerne ich natürlich über mich. Das heißt, ich lerne mich natürlich über die Zeit immer besser kennen. Und das ist häufig so, auch in meinen Kursen, meine Erfahrung, dass das wie so ein Puzzle oft ist für die Frauen. Also die fangen mit NFP an, meistens aus einem ganz konkreten Anlass, weil sie verhüten wollen oder Kinderwunsch haben und merken dann so, oh wow, darüber ergeben sich noch ganz viele neue Dinge, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Zyklus gut kenne und irgendwie auf einmal dann merke, ach, ich vertrage vielleicht manche Lebensmittel in der zweiten Zyklusphase weniger gut als in der ersten Zyklusphase. Ist ja spannend. So, ne, ich habe in der zweiten Phase irgendwie schnell Blähungen und merke jetzt mal genau, was esse ich da eigentlich, um dann mal zu gucken, was vertrage ich vielleicht nicht so gut. Ne? Oder über die Temperatur kann ich super gut herausfinden, auf welche Faktoren von außen, das nennen wir Störfaktoren, mein Körper reagiert. Das heißt, es ist auch manchmal wieder so eine Sorge, dass wenn ich jetzt irgendwie keinen regelmäßigen Tagesablauf habe oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, öfter mal irgendwie Alkohol trinke oder Medikamente nehmen muss oder irgendwas, dass ich dann NFP gar nicht machen kann. Das stimmt meistens nicht, sondern es ist tatsächlich ganz häufig so, dass ich so 1, 2 Dinge habe, die meine Temperatur tatsächlich beeinflussen und ganz viele Sachen, die mir gar nichts ausmachen. Und welche das
ah.
sind, ist aber auch was mir viel über mich verrät. Also ich habe für mich zum Beispiel, ich weiß, bei mir ist Schlaf einfach das K.O.-Kriterium. Wenn ich nicht richtig schlafe, ist mein Messwert meistens schwierig. Ich habe aber ganz viele Frauen zum Beispiel, die im Schichtdienst arbeiten oder eben wirklich überhaupt gar nicht regelmäßig schlafen, denen das überhaupt nichts ausmacht. Die Temperaturkurven haben, denen man das nicht ansieht, die aber auf andere Faktoren entsprechend halt reagieren. Und auch das ist eigentlich was. Das ist spannend, da mal drauf zu gucken, mal so zu merken, was den eigenen Körper eigentlich besonders stark belastet. Also welche Faktoren da quasi eine Rolle spielen. Und genau, man kann also dann nach einem Regelwerk die Methode lernen und eben auch selber auswerten. Und das ist nicht nur die sicherste sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, sondern es ist eigentlich ja auch das, was für viele Frauen eigentlich auch der Grund ist, warum sie NFP lernen wollen, weil sie ihren Körper kennenlernen wollen. Und das passiert nämlich eigentlich nicht, wenn ich einen Speicheltest mache und irgendwie dreimal am Tag irgendwo reinpuste oder so, oder Speichel abgebe, weil dadurch habe ich ja noch nicht mehr Wissen oder mehr Kompetenz für meinen Körper gewonnen.
Nee,
Das
gar
heißt,
nicht.
auch das ist eigentlich so ein Punkt, wirklich da bei sich zu sein und zu gucken, dass ich in meine Kompetenz investiere, damit ich hinterher sozusagen ja die Entscheidung treffen kann. Das ist, glaube ich, eigentlich was, das ist das, was uns stärkt, ne? Was unser Selbstbewusstsein, unser Körpergefühl stärkt. Nicht, wenn ich irgendwie eine Smartwatch trage, die mir sagt, oh, dein Eisprung ist heute und ich weiß aber eigentlich überhaupt nicht, stimmt das wirklich? Und woher weiß meine Uhr das eigentlich? Sondern, dass man eben guckt, so dass ich das weiß, dass ich verstehe, wie funktioniert mein Körper.
Ja, ich hoffe, ich darf das fragen. Ich nenne hier keinen Namen von irgendeiner Firma, aber es gibt ja auch Zykluskapseln und Mönchspfeffer und Baccapulver. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Würdest du sagen, lass es einfach gut sein und lern dich erstmal kennen? Oder weil es gibt ja auch Menschen, die sind im Aktionismus und es muss dann jetzt, also da haben wir dann wieder dieses mentale Thema, aber trotzdem gibt es ja auch Leute, denen gibt es vielleicht Sicherheit, wenn sie sagen, ich nehme das und das und ich mache das. Und wie findest du das Konzept, dass man dann so.
Ich finde, das Problematische daran ist, dass auch da einfach eine große Industrie drin steckt und dass deren Ansatz eigentlich ja darauf beruht, die Frau nicht kompetent zu machen, sondern eigentlich in der Abhängigkeit zu halten, ne? Also von Produkten, von was ich produziere, was du kaufst, was du dann nimmst, in der Hoffnung, dass es dir gut tut. Und oft ist es aber so, dass ähnlich wie bei den Tees, die nicht diese Wirkung haben, die eben im Marketing versprochen wird, sondern wenn es funktioniert, hat es andere Gründe, warum es funktioniert, weil es Flüssigkeit ist oder ne, warum auch immer, Zufall. Das heißt, auch da finde ich eigentlich es sinnvoller zu gucken, was braucht eigentlich mein Körper? Weil natürlich, also erlebe das selber auch oft, wir haben schon so oft dieses Bedürfnis, eine schnelle Lösung zu haben, die möglichst bequem für mich ist. Das heißt, es ist natürlich der einfachere Weg zu sagen, oh cool, jetzt nehme ich halt mal Mönchspfeffer oder noch dies und noch jenes, und dann wird mein Zyklus ins Gleichgewicht kommen. Das funktioniert in der Regel einfach nicht. Dafür sind wir viel zu individuell und die Ursachen auch für Zyklusbeschwerden sind viel zu unterschiedlich. Insofern, wenn ich meinen Zyklus angeschaut habe und sehe, okay, was sind vielleicht für mich persönlich jetzt so die Knackpunkte? Und dann finde ich irgendwas, was mir hilft, weil ich es gerne trinke, weil ich den Tee mag, was weiß ich. Ich trinke zum Beispiel auch total gern Frauenmanteltee, mir schmeckt der einfach. Und ich mag das so, diesen Moment des Tee-Zubereitens und dann den Tee trinken. Das hat so einen Moment von Ruhe für mich. Das mag ich. Aber ich würde halt niemals sagen, mach das und dann ist alles gut. So, das funktioniert halt nicht. Deswegen glaube ich, auch da ist der sinnvollere Weg zu schauen, so, was braucht mein Körper? Was tut mir tatsächlich gut? Und gerade wenn es um diese Regulation geht, ich habe ja vorhin erklärt, dass in der Stillzeit der Mechanismus ist, das zentrale Nervensystem und Hypophyse und Hypothalamus kommunizieren quasi mit den Eierstöcken und das Prolaktin sorgt dafür, dass wir da eben kein Signal bekommen und deswegen auch keine Eireifung. Das ist im normalen Zyklus genauso, nur dass eben da das Prolaktin ja nicht hemmt. Das heißt, auch im natürlichen Zyklus außerhalb der Stillzeit habe ich eine Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken. Und wenn jetzt irgendwo im Zyklus was hängt, also ich zum Beispiel sehr unregelmäßige Zyklen habe oder sehr lange oder keinen Eisprung oder was auch immer, dann ist letztlich auch da immer die Frage, wo genau ist eigentlich das Problem? Also ist die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken eingeschränkt oder ist der Eierstock sozusagen derjenige, der nicht tut, was er soll, ne? Weil das Gehirn eigentlich zwar das Signal gibt, aber die Eierstöcke nicht reagieren. Das heißt, da jetzt einfach irgendwie erstmal ein Medikament oder eine Nahrungsergänzung zu nehmen, hilft nichts, sondern ich muss eigentlich erstmal gucken, wo ist eigentlich das Problem? Wo genau liegt denn die Ursache?
Ja.
Und dann kann man ansetzen.
Wie lange würdest du jemandem raten, NFP zu machen, also auch um sich diese Zeit zu geben, bis man vielleicht sagt, ich könnte ja auch wirklich was haben, also medizinisch, dass ich sage, jetzt gehe ich einfach auch mal zum Kinderwunsch oder zur Klinik oder, ne, wie würdest du da einen Zeitrahmen festlegen?
Ich würde tatsächlich raten, einfach das, was ich beobachtet habe, mal mit einer NLP-Beraterin zu besprechen,
Zum
weil das sind
Beispiel wie mit dir, weil
genau,
du bist da wirklich super
weil es sehr
versiert.
darauf ankommt, tatsächlich auch, wie es überhaupt Situationen, Zyklen sind, auch zum Beispiel je nach Lebensalter und Lebensphase quasi unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel bis Mitte 20 mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit noch unregelmäßige Zyklen. Das heißt, es ist normal, dass der Zyklus so lange braucht, um sich wirklich stabil einzuspielen. Das heißt, eine Frau mit 22, da würde ich viel, viel länger sagen, schau es dir erst nochmal an, guck erst mal und so und hab da Geduld und hab Vertrauen, als einer Frau mit Mitte 30, bei der der Zyklus eigentlich eingespielt ist, zum Beispiel. Und dann spielt die Ernährung eine Rolle. Spielt eben die Lebenssituation eine Rolle, wie viel Stress da ist und so weiter. Und es spielt immer auch der Leidensdruck der Frau eine Rolle. Wenn ich eine Frau habe oder ein Paar habe, die schon lange jetzt wirklich unerfüllten Kinderwunsch haben und die auch vielleicht Anfang 40 sind oder Ende 30 sind und auch irgendwie das Gefühl haben, die Zeit läuft davon, dann habe ich eine ganz andere zeitliche Haltung dazu. Oder dann würde ich auch viel früher sagen, okay, wir gucken jetzt ganz konkret, als eine Frau mit Mitte 20, die sagt, ja, wir wollen in den nächsten 2 Jahren vielleicht ein Kind, aber nur so eilig ist es jetzt nicht. Also auch das spielt ja immer eine Rolle. Es geht ja nicht um pauschale Werte, die ich sozusagen jemandem aufstülpe, sondern es geht ja immer auch darum, wie geht es dem Menschen, der da sitzt. Und wenn das jemand ist, der sagt, so, ich kann schon nur noch heulen, wenn ich meine Tage bekomme, weil, also ich bin, hab so einen hohen Leidensdruck, so, dann finde ich das auch nicht verantwortungsbewusst zu sagen, wart erst mal ab, so macht dir mal keinen Stress und wart mal ab, wenn man merkt, das kann die Frau nicht mehr, weil die einfach auch psychisch an einem Punkt ist, wo es eben nicht mehr so leicht ist. Und insofern finde ich, ist es, glaube ich, da sinnvoller, wirklich zu gucken, wie geht's mir? Vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich bespreche das mal mit jemandem, der sich auskennt. Wir gucken mal zusammen drauf, schätzen mal die gesamte Situation ein und gucken dann, was sinnvoll sein kann.
Ja, aber ich habe so viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde, aber ich muss es jetzt auch kurz halten. Eine wichtige Frage, oder die hat mich lange beschäftigt, vielleicht andere auch. Wie ist das eigentlich mit Koffein? Koffein und Zyklus, weil ich habe jetzt gelernt, es gibt irgendwie unterschiedliche, ich kann das jetzt wieder wissenschaftlich nicht erklären, aber ich mache es mal ganz einfach. Der eine Mensch verträgt Koffein gut, der andere nicht. Das heißt, der eine kann das gut verstoffwechseln, der andere nicht. Ich bin die
Genau.
Person, die es nicht gut kann. Aber es gibt ja trotzdem viele Mamas, die das brauchen in der Schlafmangelzeit. Gibt es da eine Korrelation zwischen Koffein und Zyklus oder ist das unbedenklich?
Es kommt auf die Menge an, ne? Also, wie du sagst, es gibt einfach Menschen, die verstoffwechseln es besser. Es ist ja auch wissenschaftlich umstritten tatsächlich, wie schädlich das Koffein ist. Wir wissen, es triggert den Cortisolspiegel. Also, es sorgt dafür, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird, das ist unser Stresshormon. Genau,
Bei mir
genau, genau.
ganz toll.
Ja, genau. Genau, deswegen, ich rate nicht davon ab, weil ich kenne das selber. Es gibt Situationen, da hat man einfach das Gefühl, man braucht das Koffein. Ich würde versuchen, es so Blutzucker- und Cortisolfreundlich wie möglich zu machen. Das heißt zum Beispiel nicht auf nüchternen Magen, also immer nach dem Frühstück zum Beispiel den Kaffee trinken, nicht davor,
Macht
sondern
fast jeder,
wirklich,
ne? Morgens
ja.
aufwachen und zur Maschine
Dann erstmal
schleichen.
Kaffee, genau. Das habe ich komplett mir abgewöhnt und für mich macht das sehr viel aus. Also man merkt das auch richtig. Ich spüre das richtig, dass ich dann halt nicht direkt Herzrasen kriege, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich wirklich was im Magen habe vorher und gut gefrühstückt habe und so. Das ist ja sowieso auch was. Ich habe auch viele Frauen, die sagen, boah, also frühstücken tue ich eigentlich gar nicht. Genau, das ist für die Hormone auch nicht besonders gut, einfach
Frühstück
wenn nicht
wegzulassen.
Frühstück wegzulassen, ne? Genau. Stattdessen nur Kaffee. Also das ist ja immer so die Frage, wie trinke ich Kaffee? Ne? Also bin ich halt eben der Typ, ich trinke morgens 3 Tassen und esse dann mal irgendwann gegen Mittag was, wenn das Kind schläft. Oder ne, also nehme ich mir auch da die Zeit, auch für mich zu sorgen und mir ein Frühstück zu machen und trinke danach eine Tasse. Also ich würde gucken, dass es so hormonfreundlich wie möglich ist.
Du hast gerade noch
Und
Blutzucker gesagt. Ist der
ja.
Blutzucker auch ausschlaggebend für?
Ja, der Blutzucker ist total ausschlaggebend, weil je schwankender der Blutzuckerspiegel, umso mehr Stress für den Körper. Und auch das hat mit dem Zyklus zu tun. Also auch das ist ein Faktor, der für einen harmonischen, regelmäßigen Zyklus wirklich, wirklich eine große Rolle spielt. Ein stabiler Blutzuckerspiegel. Das heißt also, diese Spitzen, die wir eben durch verarbeitete Lebensmittel, durch Zucker, durch alles, was sozusagen wenig, wenig Gehalt hat, ne? Also genau, helles Mehl zum Beispiel und so, Kuchen, Gebäck, all diese Sachen, diese Spitzen, dass wir die versuchen, möglichst nicht zu haben, sondern eher einen langsam ansteigenden, lange stabil bleibenden Spiegel.
Das heißt,
Das
mein
ist
industriezuckerfreies Leben ist gar nicht so schlecht für einen Zyklus.
super. Das ist
Ehrlich,
super für
ja.
deinen
Aber ich glaube, das
Zyklus.
ist für die Mehrheit der Menschen richtig hart. Also
Total.
ich, ja. Ich habe mal übrigens gelesen, es gibt diesen Second-Meal-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wenn man erstmal morgens 500 Gramm Gemüse isst oder vor einer Mahlzeit, dass das mit dem Blutzucker was macht und auch mit
Ja.
dem Appetit und auch so mit dieses Craving den ganzen Tag, dass man, auch
Total.
wenn es total furchtbar klingt, morgens schon Gemüse zu essen, aber manche dünsten sich auch irgendwie Brokkoli oder irgendwas, was einem schmeckt, das sollte man mal wirklich überlegen, weil man hat dann echt schon viel am Tag gegessen. Also ich
Ja,
meine, was mir gerade
absolut.
einfällt als Tipp, mache ich auch nicht jeden Tag, aber.
Also mache ich auch nicht morgens, aber ich
Nee.
finde, genau, aber so über den Tag finde ich, es macht ja auch voll Sinn. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass wir nach ungefähr 20 Minuten anfangen, uns satt zu fühlen. Das heißt, na klar, wenn ich schon mal überhaupt vorher viel Gemüse gegessen habe und danach erst anfange, dann habe ich ja schon mal auch schneller dieses Gefühl von, ich bin jetzt satt und esse nicht so immer mehr und immer weiter, ne?
Total.
Auch langsam essen, ordentlich kauen, gut einspeicheln und
Das ist
so. Das
so
klingt alles
schwer, finde ich,
so.
an meinen
Ich
Kindern.
auch.
Hast du auch schneller gegessen durch die Kinder?
Total, total mit den Kindern, ne? Weil immer, wenn ich essen wollte,
Ist
hatten die
brutal,
Hunger,
ne?
war irgendwas, total.
Ich hab wirklich, also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine ganze Zeitspanne, habe ich im ersten Drittel schon alles in mich reingestopft.
Genau.
Hauptsache, ich kann dann danach für die anderen da sein.
Ja,
Das
genau.
kriegt man nicht mehr
Genau.
raus. Also das ist.
Genau. Aber das ist ja genau der Punkt, weißt du? Ich glaube, das ist halt, da fängt eben dann irgendwann diese innere Haltung an zu sagen, so, das habe ich alles gemacht und das war jetzt halt so, aber ich versuche trotzdem jetzt für die Zukunft wieder so ein Stück weit mehr auch bei mir zu sein und nicht nur bei den anderen. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein Knackpunkt.
Ja, eine Frage habe ich jetzt auch noch, oder dann lasse ich dich gleich. Wie findest du TCM? Diese bewusste, dass man
Ja.
sagt, ich trinke den ganzen Tag warmes, also warmes Wasser, weil das für meinen Körper keine Arbeit ist, dann das Getränk innerlich zu erwärmen. Und ich achte auf warme, sättigende Speisen oder so. TCM hat ja verschiedene Aspekte, aber dass man
Genau.
einfach sehr typgerecht sich ernährt, glaubst du, das kann auch was mit dem Zyklus machen? Oder sagst du, ist einfach nur ein Weg, der ist aber nicht für alle jetzt der Weg?
Also das sicherlich, es ist ja
Okay, ja,
selten
klar.
leider für alle immer alle der gleiche Weg, der richtige. Also grundsätzlich ist dieses warme Speisen und Getränke für viele Menschen, für den Körper eigentlich besser verträglich. Zumal, ich glaube, auch da, es hat ja mehrere Aspekte. Es ist ja nicht nur, das eine ist halt, dass es der Körper leichter verwerten kann, aber das andere ist ja auch, was esse und trinke ich dann? Und bin ich dann nicht vielleicht viel bewusster in dem, was ich überhaupt zu mir nehme und wähle das viel sorgfältiger aus und so, als wenn ich mir jetzt mal schnell irgendwie nebenbei was reinziehe, weil es halt jetzt gerade da steht. Das heißt, auch da habe ich ja dann wieder mehrere Effekte. Ich habe dann auch da einen besseren Blutzuckerspiegel, weil ich halt bewusster und langsamer und eben auch das Warme macht auch was, auf jeden Fall. Insofern, das kann ein super Weg sein, wenn es zu der Person passt und wenn ich das irgendwie mitgehen kann, weißt du, wenn ich immer denke, boah, nee, das finde ich richtig bescheuert. Solche Sachen hält man nicht durch, meiner Erfahrung nach. Also alles, wozu ich mich wirklich zwingen muss, das sind Sachen, das macht man auf Dauer dann nicht.
Okay,
Ja.
und höchstwahrscheinlich sind Frauen, die ma massiv viel Sport treiben, also vielleicht auch Frauen, die gerade nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt sagen, ich will wieder in Form kommen und dann
Ja.
sich, es gibt ja wirklich Frauen, die machen irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag Sport, jeder wie er mag, aber würdest du sagen, dass das auch nicht so gut für den Zyklus oder dass Stress.
Ja, ist auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Auch da natürlich ist einfach ein schmaler Grat zwischen was ist für mich, was tut für mich gut und was ist zu viel, ne? Also wenn man es sozusagen körperlich sieht, dann ist natürlich der Sport eine Energieausgabe. Also wenn ich viel Sport mache, vor allem wenn ich intensiven Sport mache, dann kostet es meinen Körper einfach sehr viel Energie. Und die Frage ist, kann ich diese Energie wieder reinholen? Also kann ich über meine Ernährung meinem Körper diese Energie geben, dass er die ausgeben kann? Oft ist ja also ist da ja der Gedanke dahinter, ich will das eigentlich gerade nicht. Also ich will eigentlich ja weniger Energie sozusagen zuführen, als ich ausgebe, weil ich abnehmen möchte.
Ach so, ja.
Ne, also wenn ich das sozusagen mache, um abzunehmen, dann muss ich ja mehr verbrauchen, als ich eben zu mir nehme. Die Sache ist aber, unser Hormonsystem und unser Zyklus brauchen Energie. Und auch da wieder, ich habe vorhin gesagt, der Körper ist so schlau, auch da wieder macht unser Körper das ganz clever, wenn wir weniger Energie haben, als wir ausgeben, also zum Beispiel eben kalorienbewusst essen, aber viel Sport machen, dann nimmt der Körper die Energie, die er hat, und überlegt, wie er die verteilen kann, sodass ich bestmöglichst funktioniere. Und das ist nicht unbedingt so, dass ich abnehme, sondern das ist eben, dass meine ganzen Organe und lebenswichtigen Prozesse möglichst reibungsfrei funktionieren können. Das heißt, wenn ich zu wenig Energie zu mir nehme, dann sagt mein Körper, okay, wo kann ich Energie sparen? Also an welchen Stellen brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Energie? Und wo muss ich auf jeden Fall gucken, dass die Energie da ist? Herz-Kreislauf zum Beispiel, Lunge, so Immunsystem, da wird es schon weniger. Also wenn ich echt zu wenig habe, dann kann es sein, dass das Immunsystem auch einfach weniger Energie bekommt. Dann bin ich infektanfälliger zum Beispiel. So, und der Stoffwechsel ist oft dann so ein Prozess, wo eingespart wird. Und der andere ist der Zyklus. Weil natürlich mein Körper ganz clever ist und sagt, naja, Fruchtbarkeit, also wenn ich jetzt hier offensichtlich zu wenig Energie kriege, dann ist ja jetzt Fruchtbarkeit überhaupt gar keine gute Idee, weil dann brauche ich ja noch mehr, wenn ich jetzt auch noch schwanger bin. Das
Ja.
heißt, der Zyklus reagiert mit als erstes, wenn ich nicht genügend Kalorien zu mir nehme.
Ah ja.
Insofern ist so fürs Hormonsystem und so, sind Diäten, sind Fasten, sind sehr viel Sport eigentlich keine gute Idee. Einfach oder anders, wenn ich einen Kinderwunsch habe zumindest, es muss mir halt bewusst sein, dass mein Körper mich da eigentlich austrickst und in der Regel nicht als erstes Fettreserven abbaut, sondern lieber erstmal guckt, wo kann er ein bisschen Energie einsparen. Und insofern, je nachdem, was ich halt vorhabe, kann das eben dann das Gegenteil sein von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Weil wenn ich schwanger werden möchte, brauche ich halt den Zyklus. Das heißt, dann ist es
Ja.
eigentlich keine gute Idee, da zu viel Sport zu machen, wenn ich nicht auch genügend Kalorien zu mir nehme. Also wenn ich quasi gucke, dass ich da auch eine gute Bilanz habe, okay. Genau, aber wenn es eben eher so in Richtung, ich will mein Gewicht damit optimieren, ich will abnehmen, Gewicht verlieren, dann muss man einfach gucken, ob der Zyklus noch mitgeht.
Total schön, wie du das erklärt hast. Ich habe da jetzt so mein Resümee draus gezogen. Der Körper ist gar nicht dein Feind, sondern der macht ganz, ganz viel für dich. Und es lohnt sich mal dahinter zu schauen, warum macht er Dinge nicht so, wie ich sie will? Und wie könnte ich was daran ändern, damit er mitzieht, oder?
Das hätte ich nicht besser sagen können. Hast du total schön
Ich habe ganz
ausgedrückt.
viel von dir gelernt, gerade schon.
Voll schön.
Ja, erzähl doch noch mal ganz kurz was zu dir. Also, was hast du für Angebote? Wie kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Und ja, das ist ja super wichtig jetzt für alle, die zugehört haben.
Genau. Genau. Also ich biete sowohl ganze Kurse an, um NFP als Methode zu lernen, also die Beobachtung zu lernen, die Auswertung, das Regelwerk zu lernen, und begleite da so über 4 Monate, 5 Monate, je nachdem auch wirklich am eigenen Zyklus, dass wir gemeinsam eben schauen, so wie ist bei dir ganz konkret individuell die Anwendung, auch bei Frauen im Kinderwunsch, auch in der Stillzeit. Und ich mache aber auch einzelne Beratungen, wenn man jetzt sagt, so okay, ich habe irgendwie einfach generell vielleicht Fragen zu meinem Zyklus, oder ich habe jetzt mal angefangen, ein bisschen was aufzuschreiben und merke so, ich weiß gar nicht so richtig, was mache ich jetzt damit und so. Auch das mache ich sowohl online als auch hier in Südhessen bin ich. Genau, und ich habe ein Buch geschrieben über dieses ganze Thema Zyklus verstehen, also das, was wir jetzt auch teilweise schon besprochen haben, im Prinzip
Toll.
unabhängig von der Lebensphase, das heißt meinen Zyklus lesen und verstehen. Und das ist eigentlich ein Buch, was im ersten Teil ganz viel Wissen vermittelt, dass ich wirklich verstehe, was passiert da und was heißt es entsprechend auch, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das jetzt irgendwie erwarte. Also was kann ich selber da wirklich auch rauslesen und dann aber auch mit einem großen Kapitel zum Thema Beobachtung. Also wie kann ich eben meinen Zyklus beobachten? Was kann ich machen? Was sind konkrete Schritte? Und einen dritten Teil zum Thema typische oder häufige Beschwerden wie PMS, Menstruationsschmerzen, unregelmäßige Zyklen und so weiter. Genau, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, um überhaupt mal so ein bisschen näher zu kommen und sich zu beschäftigen mit seinem eigenen Zyklus. Und genau, zu finden bin ich auf meiner Website unter hormonfrei-verhüten.de und auf Instagram unter anne.schmuck-zykluswissen.
Dann werde ich das alles in die Shownotes packen, damit man dich da finden kann. Und mit Sicherheit kann ja jeder, der Interesse hat, einfach mit dir dann in Kontakt kommen. Und
Genau.
da geht es dann wahrscheinlich schnell los auch mit der Beratung und mit den Tipps. Und ja, ich bin wirklich super geflasht. Also du hast mich jetzt tatsächlich, obwohl ich keinen Kinderwunsch habe, inspiriert, ein bisschen mehr wieder da vielleicht ein bisschen reinzuhören und auch mich wieder ein bisschen mehr kennenzulernen. Also vielen lieben Dank
Wie schön, es freut mich sehr.
für die ganze Inspiration jetzt und für all die Fragen. Und ich hoffe, dass jeder, der das hört, auch ja jetzt seine Antworten gefunden hat, weil ich wirklich weiß, dass das ganz viele rumtreibt.
Ja.
Und gerne folgt Anne, geht mal rüber zu Insta und schenkt ihr ein Follow und Likes. Und ja, ich danke dir
Ganz
sehr, sehr
lieb.
doll.
Sehr gerne, vielen Dank dir.
Und ja, wünsche dir jetzt noch eine tolle Zeit und jetzt schöne Ostern, die jetzt ja kommen. Und ja. Wenn mal wieder was ist, wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal in Austausch und wer weiß, was sich ergibt.
Sehr gerne.
Also mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, war das nicht ein Meisterwerk an Folge? Und zwar nicht, weil ich das hier toll mache, sondern weil die Anne wirklich so viel cooles Wissen hier gratis mit uns geteilt hat. Ich bin immer noch total, ich sag mal, verzaubert und total inspiriert, mich jetzt selbst auch noch mal mehr mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, es geht euch draußen genauso. Ich hoffe, es hat ganz vielen einen Einblick gegeben und auch Unsicherheiten genommen und auch, ja, einfach den Horizont erweitert. Also wenn das geklappt hat, dann, ja, freue ich mich ganz, ganz doll. Und deswegen solltest du auf jeden Fall meinen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Jeden Freitag kommt, wie gesagt, eine neue Folge. Und schau gerne auch mal bei Instagram oder TikTok, da bin ich ja auch vorbei, wenn du weitere Inhalte von mir sehen möchtest oder mal was aus meinem Alltag mitbekommen möchtest, da teile ich ja auch mal regelmäßig viel. Und ja, das Allerwichtigste, da muss ich noch mal eine große Bitte raushauen. Schau mal bitte in die Shownotes. Da findest du zur heutigen Folge nicht nur die Kontakte von der Anne, sondern auch ganz, ganz unten einen Google-Link. Und wenn du mal auf den klickst, dann würde ich mich ganz doll über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Einfach nur, wenn du sagst, dir gefällt der Podcast, dir gefallen die Inhalte auf Instagram oder wenn die Beratung bei uns dir geholfen hat. Ja, es ist wirklich mein Herzensanliegen, denn du solltest wissen, dass die meisten Dinge, die du auf Google findest, sind gesponsort. Also da sind Leute, die haben Geld in der Hand und die bezahlen ganz viel, damit ja ihr das findet sozusagen. Aber ich würde gerne auch einfach gefunden werden, weil die Aufklärungsarbeit, die ich zum Thema Schlaf mache, euch hilft. Und ja, wenn du mir da 5 Sterne schenken würdest, dann befeuerst du damit quasi Google anzuerkennen, dass ja ich genauso gut helfen kann. Und ja, einfach großes Danke einfach schon mal an jeden, der mich da bisher unterstützt hat. Ich antworte auch jedem, bin auch immer ganz selig, wenn ich das alles lese. Und auch vielen Dank an dieser Stelle für all eure Nachrichten, die ihr mir immer auf Instagram schreibt. Manchmal kriege ich auch E-Mails, also nicht manchmal, ich kriege schon jeden Tag E-Mails, aber ich glaube, die Hürde, nochmal extra eine E-Mail zu schreiben, ist immer ein bisschen mehr Aufwand so als eine Direktnachricht über Instagram, das sehe ich selber auch, vor allem wenn man Kinder hat. Aber vielen Dank auch an jeden, der mir mal eine E-Mail schreibt und mal einfach auch sagt, wie sich das Thema Schlaf verbessert hat. Das motiviert mich auch mal total weiterzumachen. Und ja, damit gehe ich jetzt auch ins verdiente Wochenende. Nächste Woche kommt, wie gesagt, auch eine Folge, die habe ich auch schon in der Pipeline für euch, auch so generell. Wünsche ich euch jetzt erstmal eine erholsame Zeit. Wie gesagt, auf Instagram seht ihr mich sowieso jeden Tag, deswegen. Und ja, vielen Dank, dass ihr bei der Folge jetzt mit dabei wart. Teilt die gerne mit Freunden, Familienangehörigen, Bekannten und Menschen, die davon profitieren könnten, weil ich glaube, gerade das Thema Schwanger werden und Stillen und Zyklus ist ja noch so irgendwie schon stiefmütterlich behandelt. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das noch nicht so bei jedem angekommen ist und ja, dass einfach viele da Sicherheit brauchen. Deswegen teilt die Folge gerne und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt fit und gesund und schlaf gut und ich sag bis dann. Tschüss.